Ich bin Körperforscherin, ich bin Lebendigkeitsforscherin.
Es gibt in Hamburg eine Ausstellung zum Thema Glitzer. Und bei der Eröffnung war...
Frechheit, dass ich davon erst jetzt erfahre. Das ist meine Ausstellung. Bitte sag, dass dort pinker Glitzer von der Decke fällt. Es ist so, dass wir fucking alles in Glitzer verwandeln. Bis verdammt nochmal der Straßenasphalt anfängt zu glitzern. Wie sehr wir Angst vor Ekstase haben und wie sehr wir Angst vor Lebendigkeit haben. Und dann passiert, dass wir körperlich wachsen, aber energetisch schrumpfen. Von Menschen, die mir in die Augen schauen, ins Gesicht schlagen und gleichzeitig sagen, wir lieben dich, das hier ist alles zu deinem Besten. Und dann von mir erwarten, daran nicht verrückt zu werden, nicht krank zu werden, nicht wahnsinnig zu werden. Und die Verwundetheit bringt mich mehr in meine Ekstase als die beste Party. Der große Paukenschlag war, in der Prostitution anzufangen zu arbeiten.
Wie können wir einen Puff kreieren in der Mitte der Gesellschaft? Ich war noch nie in einem Puff. Aber ich weiß genau, wie sich das anfühlt.
Wir müssen nur erlauben, dass die alte Welt zusammenbrechen darf.
Weil ich bin ein großer Pilz-Fan. Mit der Erkenntnis, die Arbeit bleibt. Weißt du, das ist wie Rohkakao. Wenn du zu viel trinkst, dann kannst du auch die ganze Nacht nicht schlafen, ganz ehrlich. Anastasia ist eine Spinnerin. Das denken die sowieso schon seit Jahren. Also ist mir das auch egal. Und jeden Morgen denke ich, ich habe keinen Plan, wer ich bin. Oh, jetzt labere ich so, als wäre es mein Podcast, sorry. Ilan Stefani. Ilan ist für mich der Mindband auf dem Markt. Immer wenn ich Ilan höre oder sehe, dann habe ich Lust auf Tanzen. Ich habe dann Lust auf Bewegung und mein ganzer Körper, mein ganzes Leben schreit noch mehr nach Lebendigkeit. Denn diese Frau, die hat Ahnung. Sie hat Ahnung von Lebendigkeit. Sie hat Ahnung von Transformation. Sie ist ehrlich und sie ist sehr deep. Und bei ihr muss man nie Angst haben oder die Sorge haben, dass sie irgendwie unberechenbar ist. Bei Ilan weißt du nie, was du bekommst, aber gleichzeitig weißt du immer, dass du die Wahrhaftigkeit bekommst. Und das ist persönlich etwas, was mir sehr, sehr zusagt. Kennt ihr Menschen, die man jahrelang im Internet sieht und ein bisschen Fangirl ist. Und dann, wenn man mit ihr spricht, denkt man, ich möchte mit ihr befreundet sein. So ging es mir auch mit Ilan. Ich habe richtig gedacht, ich möchte mit Ilan befreundet sein. Und ich hoffe, dass sie das hört. Also, ich wünsche dir und euch, wenn ihr uns zuhört, ist ihr auch ein Gefühl von tiefer Freude und der Lust nach Lebendigkeit, Bewegung und Wahrhaftigkeit bekommt. Wir sprechen über Glitzer, wir sprechen über das Licht und die Dunkelheit und wir sprechen über ja, die Zukunft, wie sie sein könnte in der wahrhaftigen Lebendigkeit. Ich freue mich über alle Kommentare, über Likes und natürlich, wenn du das Video weiterteilst. Ich möchte die Welt verändern. Ich möchte unbedingt, dass wir alle checken, wie Lebendigkeit geht. Danke euch, danke dir und ich würde sagen, bis nächste Woche.
Willkommen im Podcast von Anastasia Umrig. Für alle, die Grenzen sprengen und die Zukunft heute leben. Mindpunk on Air. Where future thinkers drop the mic.
Liebe Ilan, ich freue mich so, so sehr, dich endlich persönlich kennenzulernen. Herzlich willkommen und freue mich total mit dir heute über die glitzernden Seiten des Lebens zu sprechen und vor allem aber auch über die Dunkelheit, wo das Glitzer nicht zu sehen ist. Wie geht's dir heute? Mit welchem Gefühl, sage ich mal, bist du da?
Du, danke Anastasia für die Einladung und danke für die erste Frage, weil das irgendwie eine Frage ist, die mir ermöglicht, ohne Smalltalk, ohne Vorspiel, gleich mitten reinzugehen. Weißt
ach,
du?
Überbewertet.
It's my style, genau. Voll schön. Weißt du, wenn du mich jetzt ohne diesen Kontext, ohne deine ersten Worte einfach nur gefragt hättest, womit ich da bin. Und ich wusste von Anfang an, ich habe Lust, das mitzuteilen. Ich bin mit ganz viel Berührbarkeit und mit ganz viel Tiefe da. Mit ganz viel Lust auf Verwundbarkeit und Verwundbarkeit auch zeigen. Und weshalb das so gut passt auch zu dem Thema, was du direkt reinbringst, nämlich die glitzernden und die dunklen Seiten, ist, ich habe das Gefühl, weißt du, im Kopf und in dieser Kultur spielen wir es immer gegeneinander aus. Geht's dir gut oder geht's dir schlecht? Glitzert dein Leben oder bist du in der Dunkelheit? Und ich habe das Gefühl, körperlich und energetisch müssen wir uns nicht entscheiden, sondern wenn wir in der Verwundbarkeit und Berührbarkeit und der Tiefe sind, die was Weiches und was Sanftes und was Leichtes und was Schweres hat, dann haben wir Zugang zu beidem gleichzeitig. Mein Leben heute ist ein einziges Fest und ein einziges Glitzern. Und ich bin ganz tief verbunden mit meinem Schatten und mit meinen Traumata und mit dem, was ich nicht kann. Und das beides gleichzeitig ist mir persönlich zumindest nur zugänglich, wenn ich so weich und so verwundbar und auch auf eine Art so verwundet bin. Und die Verwundetheit bringt mich mehr in meine Ekstase als die beste Party. Das ist so wie mein erster, das ist der Raum, in dem ich dir zuhöre und in dem ich auf deine Frage reagieren mag.
Weißt du, was ich so toll finde, deswegen grinse ich so auffällig. Ich finde das so toll, wir kennen uns ja gar nicht. Also klar, ich weiß ein bisschen mehr von dir, wer du bist, aber wir steigen gleich so bam in die Tiefe ein. Und das finde ich so, so toll, dass wir gar nicht erst ausschweifen müssen und Ding und Dong. Und es gibt in Hamburg eine Ausstellung zum Thema Glitzer. Und bei der Eröffnung war
Frechheit, dass ich davon erst jetzt erfahre, das ist meine Ausstellung. Bitte sag, dass dort pinker Glitzer von der Decke fällt. Das ist mein Paradies.
Genau, so ungefähr. Genau. Und da war ich bei der Eröffnung und dann hat der Kultursenator was Schönes gesagt. Der hat gesagt, kein Glitzer der Welt nützt dir was, wenn kein Licht drauf fällt. Und das hat mich so berührt. Und dann habe ich dich jetzt gesehen im Glitzer-Outfit und habe gedacht, dass ich dir das unbedingt erzählen möchte, dass kein Glitzer der Welt ohne Licht ja Sinn macht. Und was meinst du? Wir beschäftigen uns viel mit der Dunkelheit. Ich habe ein Buch ja geschrieben zum Thema Krise und Labarababa. Und du beschäftigst dich auch viel.
Ich wette, Anastasia, dein Buch ist großartig und tief. Es ist süß, dass du dein eigenes Buch vorstellst mit Labarababa. Vielen Dank für den Klappentext. Ich werde es trotzdem lesen.
Nein, es ist ein gutes Buch. Du beschäftigst dich ja auch viel mit der Dunkelheit. Ich finde aber, und die Frage möchte ich dir weitergeben, ab wann beginnen wir das Licht zu leben? Ab wann endet die Dunkelheit?
Leben oder zu lieben? Was hast du gefragt? Ist interessant, das ist eine ganz frontale Frage und ich kann gar nicht frontal antworten. Ganz interessant. Ich habe das Gefühl, ich schwimme eher mit dir in so einem verliebten Glitzerraum rum. Ich lasse mich da jetzt mal so ein bisschen schwimmen und wir gucken mal, wo wir landen. Weißt du, ein Punkt, der mir, während ich dir zugehört habe, auffiel bei dem Kultursenator, der das gesagt hat, kein Glitzer der Welt nützt dir was, wenn nicht Licht darauf fällt. Ich würde fast noch einen Schritt weitergehen. Wenn wir das menschliche Bewusstsein, die menschliche Energie, die menschliche Besessenheit von ich bleib am Leben, egal wie die Krise ist, ich werde lebendiger aus ihr hervorgehen, als ich in sie reingeraten bin. Wenn wir das ernst nehmen, dann ist es nicht nur so, dass wir den Glitzer entdecken, wo er schon bereit liegt. Es ist so, dass wir fucking alles in Glitzer verwandeln. Und das, weißt du, das ist für mich ein Zitat oder eine Figur, die Kraft von Licht noch mehr auf den Punkt bringt. Es ist nicht nur, das Licht fällt drauf und dann glitzert der Glitzer, der da rumlag, sondern das Licht fällt drauf, bis verdammt nochmal der Straßenasphalt anfängt zu glitzern. Und das erlebe ich als das Empowerndste und als das Reichste in unseren Krisen oder in unseren Traumata oder in unserer Dunkelheit. Und für mich ist diese Frage, und jetzt komme ich ein bisschen mehr zum Punkt, diese Frage, wann beginnen wir, das Licht zu leben oder zu lieben? Das ist für mich nicht die Frage, wann, ist wie zeitlich. Okay, Ilan, ich habe 20 Jahre Schattenarbeit gemacht. Okay, Ilan, ich habe 20 Jahre an meiner verkorksten Kindheit rumgedoktert. wann bin ich so weit, dass ich im Licht leben kann? Die Frage, wann bietet an, dass es linear ist und irgendwann gibt es diesen Punkt. Natürlich ist es nicht schwarz-weiß, aber selbst wenn wir das weglassen. Auf der linearen Zeitachse gibt es diesen Punkt nie. Nie. Aber es gibt den Punkt, wo wir die Zeit verlassen und wo wir das Leben durch uns durchfließen lassen, egal in welcher Frequenz. Früher hätte ich meine Melancholie oder meine Traurigkeit ausgespielt gegen mein Glitzern oder gegen meinen Spaß. Heute würde ich sagen, mein Leben ist wirklich reich an Herausforderungen und wirklich reich an Prozessen und auf eine Art wirklich reich an Abgründen. Da müssen wir gar nicht drum herum reden. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich wirklich ranzoome an mein Erleben, ich bin in einem immer weiter werdenden Strom von Ekstase und Freiheit. Und daran können die einzelnen Herausforderungen eben gar nichts mehr ändern. Wenn sie was ändern, dann machen sie, dass ich schneller vorankomme statt weniger schnell. Dass ich an den Herausforderungen schneller wachse, als wenn alles gut gelaufen wäre. Das heißt, wann leben wir im Licht? Ich kann auf dieser Ja-Nein-Ebene nicht sagen, ich lebe im Licht. Ich kann aber auch nicht sagen, mir geht's schlecht, wenn es mir schlecht geht. Weil ich eine Intimität mit dem Leben mir wieder zurückerobert habe, die von der ich glaube, dass wir diese Intimität eigentlich abtrainiert bekommen in dieser Kultur. Und deswegen ist für mich die Frage, wann sind wir im Licht? Die Frage, wann sind wir radikal verbissen lebendig? Wann sind wir wieder so geschmeidig in unserem Erleben und in unserem Energiesystem, wie wir es letzten Endes waren, als wir geboren wurden? Da waren wir auch nicht unglücklich, nur weil uns jemand ins Knie gekniffen hat. Wir haben halt geschrien. Aber das war halt angemessen. Also es war diese direkte Resonanz mit der Außenwelt. Es war dieses direkte, das Leben fließt durch uns durch. Und ich möchte die Frage auch ein bisschen wie, oder meine Antwort ein bisschen darauf verwenden, uns allen sehr, sehr deutlich Mut zu machen, nie wieder unser Leben, unsere Erfülltheit, unser Glück oder unsere Ekstase auf später zu verschieben, nur weil unsere Kindheit beschissen war. Unsere Kindheit war vermutlich schwierig. Punkt. Und deswegen zu glauben, ich bin noch nicht geheilt genug für die Freiheit, für die Ekstase, für die volle Lebendigkeit heute, das ist die Falle. Das ist das, wodurch wir, das ist der Trugschluss, durch den wir Dunkelheit irgendwo sein lassen, statt den Glitzer zu schöpfen, wo er bereit war, geschaffen zu werden. Und in dem Moment, in dem wir sagen, okay, ich bin wirklich verkorkst, ich bin wirklich beziehungsunfähig, ich bin keine gute Mutter und. Heute ist mein bisher bester Tag und ich wache jetzt auf, ich stehe jetzt auf, ich schüttel mich zu meiner Lieblingsplaylist, denn ich habe es fucking verdammt nochmal verliebt, im Zentrum des Universums zu tanzen. Verdient, meinte ich. Wenn wir das als radikale Lebendigkeitsansage reinwerfen in jeden Tag, dann hört es auf, dass wir auf dieser Zeitachse funktionieren. Und dann hört unsere Dunkelheit auf, die Kraft, sie hört nicht auf zu existieren, aber sie hört auf, die Kraft zu haben, und unsere brennende Liebe für diese Existenz zu überspielen.
Darf ich dich fragen, wie alt du bist? Ich weiß nicht, ob das uncharmant ist.
Selbstverständlich, frag gerne. Ich sag jetzt, ich bin fast 40, aber ich bin 38. Aber fast 40 klingt geil, oder? Fast 40 klingt echt gut, ja.
Ich bin auch 38. Und ja, was war bei dir der Moment, wo du dachtest, oh mein Gott, ich bin so lebendig. Ich bin so heftig in der Ekstase. Gab es diesen Moment bei dir, an den du dich erinnern kannst?
Es gab meine erste wirkliche Kollision mit Ekstase, die gleichzeitig sehr, sehr bedrohlich für mich war, weil sie wirklich aus dem Nichts kam. Es war so ein bisschen wie eine positive Panikattacke. Aber mit positiver Panikattacke meine ich, also im Endeffekt, ich war 18, ich lag in meinem WG-Zimmer auf dem Boden rum und wollte mich entspannen und plötzlich riss mein Herzzentrum auf in einer Weise, dass ich nur noch ins Universum geschleudert war. Und ich hatte davon wirklich Todesangst. Ich glaube, das dauerte 5 oder 10 Minuten oder so etwas, in der ich nur am Schreien, am Lachen und am Weinen gleichzeitig war und einfach nur in der Ekstase. Und das war es war eine positive Überwältigung. Ich lag danach im Bett und hatte Todesangst, weil ich dachte, oh Gott, hier sind kosmische Energien. Niemand kann die einfangen. Gott existiert. Was soll ich tun? Ah, ich dachte, ich flirte mit New Age und Spiritualität und so weiter. Und stattdessen brach die Realität dessen so in mein Leben. Und insofern, das war definitiv, wo ich dachte, wow, ich bin so scheiß lebendig. Okay, alle anschnallen. Mal gucken, wer das überlebt. Und gleichzeitig habe ich Lust, von dieser Erfahrung zu erzählen, weil es die überwältigendste und die unerwartetste war. Und weil gleichzeitig, weißt du, wenn wir über Ekstase oder Lebendigkeit reden, dann reden wir über, ja, mein Gott, ja, und ich war so verliebt und es war Bali und es war alles so perfekt. Woo. Und das ist alles so nice. Aber das ist wie so ein Stubentiger, den wir streicheln. Und dann gibt es einfach diese wilde Löwin, die uns ins Gesicht brüllt. Und wir denken, okay, das ist die Power von Lebendigkeit. Und ich möchte, wie ich jetzt gerade gemacht habe, aus meiner Biografie, wie eine Ekstase-Erfahrung erzählen. Und ich habe sie ja als Ekstase-Kollision bezeichnet. Um diesen Aspekt noch ein bisschen mehr zu unterstreichen, den wir, glaube ich, häufig übersehen, wie sehr wir Angst vor Ekstase haben und wie sehr wir Angst vor Lebendigkeit haben und wie sehr wir uns in Problemen und in Dunkelheit und in Nichtglitzern festhalten, nur damit die Ekstase in uns nicht durchbricht. Auch unter anderem, weil es einfach wenig Role Models und Vorbilder in dieser Kultur in unserer Kindheit hatte für echte Ekstase, für gesunde Ekstase. Weil wir uns Monstergeschichten erzählen. Wenn ich in Ekstase bin, bin ich allen zu viel. Alle verlassen mich. Ich verlasse meine Familie. Hilfe, Hilfe. Wenn ich rausfinde, was ich wirklich will, dann werde ich meinen Job verlassen. Das will ich nicht. Also mal lieber nicht rausfinden, was ich wirklich will. Wir haben sehr viel mehr Ängste vor der Ekstase, als wir Sehnsüchte nach ihr haben. Und dieser Overload an energetischer Intensität, den ich in dieser Ekstase-Kollision erlebt habe, spiegelt das ein bisschen wider. Diesen Schreck und auch diese Frage, okay, volle Lebendigkeit ist auch eine Trainingsfrage. Halte ich das aus, so lebendig zu sein?
Mhm. Also meinst du, im Grunde genommen ist Lebendigkeit, wie viel ich mir erlaube, eine Dehnungssache in der Energie?
Ja, das würde ich so sagen. Ich finde diesen Begriff Dehnung, also wenn wir uns, ich würde es ein bisschen tatsächlich so beschreiben, wir kommen auf die Welt und haben diesen kleinen sichtbaren Körper, aber diesen immens ausgedehnten Energiekörper. Wir sind nicht festgelegt. Wir sind bereit, alle Hintergrundvibes unserer Kultur, unserer Familie, wir nehmen alles in uns rein. Wir sind dieser bedingungslose Schwamm, diese bedingungslose Membran durch alle Schichten des Kollektivs, der Familie und so weiter, des Raumes, in dem wir geboren werden und aber auch des ganzen Planeten. Und dann passiert, dass wir körperlich wachsen, aber energetisch schrumpfen. Und wenn wir unsere Lebendigkeit später als Erwachsene, wie wir zum Beispiel fast 40, zurückholen wollen, Anastasia, wir gehen einfach in mehr Glitzerausstellungen, das wird schon. Gibt gute Methoden. Bisschen glitzern, bisschen.
In 30.
Du bist doch Mitte 30, okay, ich bin fast 40, aber wenn du mit mir dahin gehst, um meinen Fall zu retten, das wäre toll. Ja. Genau. Und wenn wir das uns später zurückholen, dann ist es tatsächlich wie in jede Richtung wieder ausgedehnt zu werden. Und dieses sich ausdehnen ist ein Stück-für-Stück-Prozess. Ich meine, es ist wie Stretching, da machst du auch nicht von heute auf morgen Spagat. Aber gleichzeitig ist es das Wiederfinden unserer ursprünglichen energetischen Geschmeidigkeit. Also das ist ja kein künstlicher Prozess. Wir müssen uns ja mehr anstrengen, um uns an unserer Lebendigkeit und Ekstase zu hindern, als wir uns anstrengen müssen, um sie wiederzubekommen.
Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle Menschen in meiner Community, also meine Mama zum Beispiel, wenn sie überhaupt noch zuhört, weiß ich gar nicht, dass sie dich kennt. Also einige kennen dich, glaube ich, noch nicht. Ich will deine Geschichte jetzt nicht zu groß machen. Trotzdem, glaube ich, wäre es super cool, wenn du zumindest einmal kurz erzählst, so die Knackpunkte, sage ich mal, in deiner Geschichte, ja. Woher du kommst, was war so der Moment deines Hungers nach Lebendigkeit, ja. Und wie war so dein Weg, und gar nicht so linear, aber nur, dass man überhaupt weiß, ja, woher du kommst, weil Biografie, glaube ich, ist durchaus relevant, wenn wir über Ausdehnung reden.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir in jeder Biografie, die mit einem gewissen Maß an Verzweiflung und Besessenheit gefüllt wird, dass wir in jeder Biografie diesen Ausdehnungsprozess ablesen können, in ganz individuellen Weisen. Aber in jedem merken wir, ah, wow, ja, dieser Mensch spricht auf und auf und auf. Also die Frage ist, wie bin ich aufgebrochen? So, nachdem ich aufgebrochen bin, auf diese Welt zu inkarnieren und dachte, holy shit, das ist die falsche Familie, das falsche Zeitalter, es ist alles schiefgelaufen. Genau, also schau, heute würde ich sagen, wenn du mich fragst, so was, wer bin ich? dann würde ich sagen, okay, ich habe 2 Bücher geschrieben, aber hauptsächlich, ich bin Körperforscherin, ich bin Lebendigkeitsforscherin. Ich arbeite mit Menschen in Gruppen hauptsächlich in Bezug auf, wie verlernen wir Kultur und wie holen wir uns unsere volle Lebendigkeit zurück. Und dann natürlich die Frage, wie komme ich dahin? Und wenn ich dazu nichts sage, dann wird häufig auf mich drauf projiziert, ich sei da so hingesegelt, weil das irgendwie so mein Talent war. Und ich glaube tatsächlich, dass ich einen guten Job mache. Und wenn ich einen guten Job mache, dann nur deshalb, weil ich nicht talentiert bin. Ich weiß, wie hart der Weg ist, weil ich meine erste Schülerin bin. Weil die Tools, die ich weitergebe, ich entwickeln musste, weil mir nichts anderes geholfen hat. Also was hat mich so sehr rausgekickt aus meiner Lebendigkeit, als ich geboren wurde? Was ist da passiert? Und auch da, wenn ich nichts biografisch sage, denkt man, oh Gott, und Kindheit geschlagen im Keller oder sowas, nichts dergleichen. Ich bin Wunschkind, Vorzeigekind, Waldorf-Hintergrund, Bio-Essen, 9. Klasse im Abitur, im Gymnasium übersprungen, Jahrgangsbeste im Abitur. Und als ich Jahrgangsbeste im Abitur war, bereits depressiv und in Gesprächstherapie. Das heißt, es gibt nicht eine Biografie oder eine Kindheit ohne Schocktraumata. Aber es gibt keine Traumaeinschnitte, wo ich sagen kann, das ist dann und dann passiert an den und den Datum. Mhm. Aber es gibt eine Sache, die ich nie verkraftet habe. Und das ist das Hintergrundrauschen von Unlebendigkeit, das Hintergrundrauschen von energetischer Zurückhaltung, das Hintergrundrauschen von sozialer Angst voreinander und von Angst vor sich selbst in dieser Kultur. Ich bin quasi aufgewachsen und konnte an dieser Stelle nicht rechtzeitig, so wie einige andere, glaube ich, lernen, mich taub zu machen. Ich konnte nicht lernen, es nicht zu spüren. Ich habe quasi jeden Tag in dieser Kultur, in meiner Kindheit, speziell in diesem Schulsystem, ich habe jeden Tag erlebt, als einen Schlag ins Gesicht von Menschen, die mir in die Augen schauen, ins Gesicht schlagen und gleichzeitig sagen, wir lieben dich, das hier ist alles zu deinem Besten. Und dann von mir erwarten, daran nicht verrückt zu werden, nicht krank zu werden, nicht wahnsinnig zu werden. Und das ist, was mich so verstört hat, ich habe mich immer wie ein Alien unter Menschen gefühlt. Das war wie so, wo soll ich anfangen, das hier ernst zu nehmen? Es ist wie das gesamte soziale Feld aus Interaktion ist und war für mich ganz oft wirklich so wie, wir fangen doch nicht mal an, oder? Das hier ist doch nicht mal ein Vorspiel. Das hier ist doch nicht mal der Smalltalk von der Party. Also es ist wie, ich konnte nichts ernst nehmen, während das für andere Menschen der Lebensinhalt war. Die meinten das wirklich so. Die haben wirklich geglaubt, dass da jetzt was Neues anfängt, weil sie ein neues Auto gekauft haben oder ein neues Problem haben oder. Und ich war so wie, Leute, wo ist die Essenz? Und diese Suche nach der Essenz und eben, dass ich meine mit 17, ich bin Teenager, da bin ich nicht fast 20, da bin ich Mitte 15, genauso wie du Mitte 30 bist. Also so mit 17 Abitur und dann irgendwie, ich sag mal, auf die Straße oder in die Welt gespuckt, so wie viel Klarheit ist da? Und ich bin dann mit gerade 18 nach Berlin gezogen und war unbewusst extrem verzweifelt. Und ja, aus, wie gesagt, extrem guten Gründen. Ich glaube, dass die Gründe, aus denen heraus ich so unlebendig und so verzweifelt war in dieser Kultur, nicht ausgedacht sind, sondern dass ich auf eine Art habe ich so sehr gelitten, weil ich gesund war. Das würde ich immer noch so sagen, auch wenn man einen depressiven Teenager nicht als gesund bezeichnen sollte. Und dann war mein Instinkt, okay, wenn diese Welt, ich als Vorzeigetöchterchen und jetzt natürlich Universität und tralala, Labarababa würde ich an dieser Stelle sagen, wenn ich in der offiziellen Welt, in der offiziellen Biografie, die man jetzt erwartet, diese Lebendigkeit nicht finden kann, dann muss ich in die Schattenwelt, dann muss ich in die Unterwelt, dann muss ich in ein Doppelleben. Und ich mache keine Werbung dafür, welchen Weg ich eingeschlagen habe. Aber ich möchte auch sehr deutlich sagen, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, für mich extrem gut funktioniert hat und dass ich ihn nie bereut habe. Das ist der Weg, dass ich dann 2 Jahre ganz bewusst in der Prostitution gearbeitet habe. Ich habe als Prostituierte 2 Jahre lang in so einem ganz normalen Wohnungsbordell gearbeitet. Und das war, wenn du mich fragst, nach dem ersten großen Paukenschlag in Sachen Freiheit, in Sachen dieses Leben gehört mir und ich kann damit machen, was ich will. Ich darf mein Leben gegen die Wand fahren und ich darf es in den Himmel schießen. Ich darf damit machen, was ich will. Das hier ist legal. Der große Paukenschlag war, in der Prostitution anzufangen zu arbeiten. Das war für mich der Moment, in dem ich gemerkt habe, ah wow, es gibt diese Männer, die ihr Herz öffnen. Es gibt diese Männer, die über ihre Gefühle reden. Es gibt diese Männer, die zu ihrer Sehnsucht stehen. Die gibt es nicht in unserer offiziellen Uni-Welt, aber die gibt es im Puff. Und es sind letzten Endes ja dieselben Männer. Sie sind einfach nur in einem Setting von Unterwelt, wo angeblich unsere Worte nicht zählen. Ich als Prostituierte habe von Männern und auch von Kolleginnen Geschichten gehört, die man sich eigentlich nur erzählt, wenn man sie entweder der besten Freundin erzählt oder die man einander erzählt, wenn man denkt, so der Mensch, der das jetzt hört, der verlässt nie diesen Raum, der hat kein anderes Leben, der hat das gar nicht richtig gehört. Das heißt, ich wurde wie so ein Mensch in einem Geheimnisraum behandelt. Und ich habe das so genossen. Ich habe es so genossen, weil ich wie mit den Menschen auf dem Punkt sein durfte. Auf dem Punkt ist sowohl in Bezug auf die Mitteilungen, wenn jetzt jemand einer Prostituierten sein Herz ausschüttet, das ist ein bisschen ungeschickt, weil das ist offiziell keine Therapie und so weiter, ja. Oder wenn man jetzt im Puff sich überhaupt nicht kennt und man hat sofort Sex miteinander, das ist energetisch ein bisschen stressig fürs Nervensystem. Das ist ein bisschen ungeschickt für die Energie von Menschen. Menschen sind eigentlich so gemacht, dass sie vielleicht erstmal kurz sich anfassen, sich mit ein bisschen mehr Zeit umarmen. Viele Menschenkörper, mein Körper zumindest, ich bin über viele meiner Grenzen natürlich drüber gegangen in diesem Job. Ich will das gar nicht schönreden. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, unsere Verzweiflung nacheinander, unsere Sehnsucht nacheinander, unsere Hilflosigkeit miteinander spiegelt sich immer noch ehrlicher im Puff und im Sex, als wenn wir auf der Party so tun, als seien wir sozial cool. Und dann war der nächste große Paukenschlag, nach 2 Jahren zu merken, wow, die Prostitution langweilt mich. Ich glaube, ich höre wieder auf. Und ich habe das Gefühl, ich bin nur in die Prostitution eingestiegen, um die Freiheit mir zu kreieren, auszusteigen und es nicht mehr zu machen.
Waren das die 2 Jahre, wo du vielleicht sogar zum ersten Mal die Essenz erfahren hast, weil du nicht mehr so tun musstest, als ob?
Ja, du, ich bin dir so dankbar für dieses Stichwort, nicht mehr so tun müssen, als ob, weil da gehört's für mich hin. Das Erste, was man einer Hure, um es mal so straßenmäßig auszudrücken, vorwirft, ist, sie tut so, als ob. Und meine Analyse der ganzen Erfahrung ist, ja, aber viel weniger als alle anderen, die so tun, als ob. Als alle, die nicht im Puff arbeiten und gar nicht wissen, wie sehr sie in ihrem so tun, als ob gefangen sind. Eine Freundin von mir hat in den Jahren im Escort gearbeitet, was bedeutet einfach, sie hat Männer in Museen, vielleicht in eine Glitzerausstellung, ich weiß es nicht. Jedenfalls in teure Restaurants und so weiter und natürlich auch für Sex in Hotelzimmern begleitet. Und es gab unter diesen Escort-Kolleginnen dieses geflügelte Sprichwort, woran erkennt man in einem Nobelrestaurant die Huren und woran erkennt man die Ehefrauen? Man erkennt die Huren daran, dass sie aussehen wie Ehefrauen und man erkennt die Ehefrauen daran, dass sie aussehen wie Huren. Und das, weißt du, das ist genau diese Intelligenz, die du hier reinbringst. Ja. Mit diesem, ich musste nicht mehr so tun, als ob. Und ja, wie gesagt, das ist, ich spreche den Freier nicht heilig, ich spreche mich nicht heilig, ich spreche den Puff nicht heilig. Aber wen ich am allerwenigsten heilig spreche, ist diese Kultur, die es wagt zu behaupten, Sex gegen Geld, Sex als Tauschhandel, sei eine Ausnahme, sei bei den anderen. Der Freier sei ein anderer. Das ist nicht so. Es ist statistisch nicht so. Und es ist auch völlig uninteressant, wer es ist und wer es nicht ist, weil wir alle in dieses Feld eingewoben sind. Und in diesem Raum, wo so vieles verkorkst ist, ist trotzdem so vieles für mich unendlich viel gesünder gewesen als jemals zuvor. Zum Beispiel, ich will jetzt gar nicht inflationär mit diesem Wort umgehen, aber ich glaube, ich wage das mal. Ich will mal dieses Wort Liebe reingeben. Wir sind damit sehr, sehr exklusiv und wir sind damit sehr, sehr geizig. Wir sind damit auch sehr schnell eifersüchtig. Wir sind damit sehr, wenn wir jetzt nicht gerade von Pornoprägung reden, dann reden wir von Hollywood und dann ist alles romantisch und ich liebe nur dich und für immer nur dich und ich werde nur Augen für dich haben und so weiter. Mhm. Und im Puff musste ich nicht mehr so tun, als sei meine Liebe oder meine Liebesfähigkeit so weit weg. Und in diesem Raum, in dem es auch gar nicht mein Job war, zu sagen, bist du mein Typ, bist du nicht mein Typ, sondern mein Job im Wesentlichen war, okay, auf meine Grenzen zu achten, aber ansonsten, der Job ist mit den Männern erstmal Sex zu haben, die sagen, yo, Paula, ich kann mir das mit dir vorstellen, es sei denn, ich habe dazu Nein. Aber natürlich habe ich damit sehr viel mehr Männern und ganz anderen Männern Sex gehabt, als Männern, die ich jetzt privat in der Disco oder so etwas abgeschleppt hätte. Und ich habe in diesem Raum, in dem meine persönliche Zu- und Abneigung nicht mehr so wichtig war, einen Blick auf Männer und auf Menschen vor allem in mir entdeckt, der wie eine bedingungslosere Liebesfähigkeit hat. Wenn ich heute an all diese Freier denke, dann habe ich in so vielen Fällen ein ganz berührtes Gefühl von, wow, ja, ja, du bist ein Wichser und ja, du bist ein Idiot und ja, du hast eine Menge falsch gemacht und genauso ich. Und du tust dein Bestes. Ich kann dich total darin sehen und ich kann das auch total wertschätzen.
Ich habe gerade einen Gedanken, ich habe in dem Bereich keine Erfahrung, aber es fühlt sich für mich so an, als wäre das ein Bereich, wo die Energie und das Menschsein irgendwie anders ist. Also wo es einfach fliegt und wo ich nicht in der Angespanntheit bin von magst du mich oder nicht? Oder ich darf jetzt nichts Falsches sagen. So Performance ist auch ein bisschen egal. Sondern das ist so im wahrsten Sinne, fuck it, im wahrsten Sinne, ja. Und wenn dieses fuck it kommt, dann ist alles so egal und dadurch entsteht, so fühlt sich das für mich an, du kannst mich dann korrigieren, ein natürlicher orgasmischer Zustand und dadurch ist das Leben so ganzheitlicher oder so kompletter irgendwie.
Ja, gerne du, Verzeihung, ich wollte dich nicht abbrechen.
Ja, ich bin halt immer, wenn ich so Sachen höre oder ich kann sehr gut auch bei Film oder generell, ich kann, weil ich ja körperlich so wenig kann, trotzdem weiß ich genau, wie es sich anfühlt zu tanzen. Oder ich weiß genau, wie es sich anfühlt zu joggen, aber ich habe es noch nie gemacht. Ja, und deswegen, ich war noch nie in einem Puff. Aber ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Und deswegen habe ich das jetzt so mit dir geteilt, um zu fragen, also ob meine Wahrnehmung quasi richtig ist.
Ja. Ja, schau, wenn du sagst, du weißt, wie es ist zu joggen und ich spüre, wie wenn ich mich einfach mit dir verbinde, so dass wie genau du das weißt und gleichzeitig vermute ich, du erspürst, du verkörperst einen Zustand von Joggen beispielsweise ohne Muskelkater und Knieschmerzen. Und das Prinzip würde ich kurz mal gerne vorsichtig in den Puff übertragen. Also natürlicher orgasmischer Zustand ist hochgegriffen. Also, Anastasia macht eine Werbung für den Puff, Ladies and Gentlemen. So, also es ist wie, stell dir den natürlichen orgasmischen Zustand vor im Puff, weil ja, dort fließt mehr Lebensenergie, aber die meisten haben auch Muskelkater und Knieschmerzen. So, ja. Also das Ganze ist ein bisschen mehr down to earth. So, man hält dann doch das Gummi fest und hofft, dass es reicht oder irgendwie so. Also genau, solche.
Ja,
ja, aber ja. Dieser... der Aspekt von...
Die Romantikerin oder die... Also die Dinge dann doch immer verschönert, die ist dann auch da.
Nein, aber tatsächlich, wie ich glaube, das, was du erspürst, und das ist, glaube ich, auch das, wo sich unsere Nervensysteme und vielleicht unsere Spürtalente auch gut treffen, auch wenn du mir da sicherlich unendlich voraus bist durch deine körperlichen Gegebenheiten, aber... es gibt die Essenz des Settings energetisch erfassen zu können und von dort aus die Erfahrung entstehen zu lassen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in uns beiden eine gewisse Frustration provoziert, wenn wir mit Smalltalk von der Essenz abgehalten werden. Es gibt dieses, ich sehe doch, was möglich ist. Ich sehe doch das Potenzial. Und du gehst wie da rein. Du gehst ins Potenzial vom Puff. Du gehst ins Potenzial vom Joggen. Und von dort aus passiert diese Verkörperung, die du dann kennst, genau. Und die durch dein Nervensystem vibriert. Und ich glaube, da, wie gesagt, sind wir uns ähnlich, auch wenn ich dann natürlich immer deine Studentin bleiben werde, einfach weil ich da viel mehr gehandicapt bin durch meinen Abgleich mit meinen Knieschmerzen, die de facto beim Joggen da sind und so weiter. Aber schau, dieser Aspekt, den du reinbringst, den liebe ich so von dieses Fuck it. Wenn wir das nehmen als dieses, okay, jetzt ist es ja auch egal. Weil unsere Vorstellung immer ist, wenn man sich im Puff trifft und es ist ja eh egal. Ich sehe diese Nutte ja eh nie wieder. Ich sehe diesen Typen ja eh nie wieder. Die Vorstellung, die Unterstellung ist immer, dass wir dann besonders nachlässig sind. Sozusagen, wenn ich darf und keiner zuguckt, dann kann ich diesen Menschen auch schlecht behandeln. Und weißt du, was das Gegenteil ist, war? Dieser andere Aspekt, den du in deiner Frage angedeutet hast oder formuliert hast, von ich kann mich hier sicher fühlen, das ist genau die größte Sehnsucht, die nach meiner Beobachtung Männer in den Puff treibt. Sie wollen sich in Gegenwart einer Frau sexuell und sicher gleichzeitig fühlen. Sie wollen sich nicht dem vernichtenden Urteil einer Frau ausgeliefert fühlen. Es geht im Endeffekt darum, sich verwundbar und offen, energetisch, sexuell zu zeigen, zu öffnen, zu verbinden und nicht ein Messer ins Herz gerammt zu bekommen. Was menschlich gesehen erstmal ein sehr nachfühlbarer Wunsch ist, finde ich sehr legitim, dass man nicht ein Messer ins Herz gerammt bekommen möchte. Dann kann man sich natürlich fragen, okay, wo kommt das her? Was machen denn die Frauen, dass die Männer sich so fühlen und so weiter? Ich will jetzt gar nicht in irgendwelche Schuldigkeiten oder Analysen gehen. Ich will nur sagen, nach meiner Beobachtung ist es nicht, absolut nicht, ich will eine Frau schlecht behandeln. Es ist auch nicht, ich will eine Frau primär einfach durchficken. Es ist, ich will in der Nähe einer Frau nackt, sexuell und ich selbst gleichzeitig sein können und mich damit sicher fühlen. Und wenn das nicht geht mit den Frauen, die hier so rumlaufen, dann suche ich mir diese anderen Frauen, diese heimlichen Frauen, diese Frauen, denen ich gefahrlos mein Herz ausschütten kann. Also es hat ganz, ganz viel damit zu tun. Insofern sind unsere Unterstellungen von, was machen Menschen, wenn dieses Fuck it gegeben ist als Erlaubnis? Was machen Menschen dann? Mutieren sie dann in ein Monster? Nein, sie hören dann auf, dieser Wichser zu sein. Sie dürfen dann gefahrlos lieben. Sie dürfen dann gefahrlos wertschätzen. Das ist ganz viel, was ich erlebt habe.
Ilan, jetzt, wenn wir aus dem Puff rausgehen.
Es war gerade so kuschelig. Komm, wir gehen wieder auf die Straße und es schneit und stürmt. Die Menschen haben ihre Karrieren. Okay, let's go, Anastasia.
Genau, jetzt gehen wir wieder in die Normalität sozusagen. Ja. Und wir beide stehen so am Straßenrand und beobachten. Und wir sehen sehr viele Menschen, die morgens zum Bus gehen, zum Auto, wie auch immer. Die haben zu tun, aber die fühlen sich nicht. Die haben eine Verabredung, aber eigentlich wollen sie nicht. Die haben Ziele für irgendwann, für die Rente. Wie bringen wir diese Menschen in ihre, weißt du, ich mag das Wort aufwachen nicht. Ja, aufwachen. Was bedeutet denn aufwachen? Ja. Trotzdem, wir benutzen es jetzt mal trotzdem. Wie können wir die wach machen? Was brauchen die? Wie genau kommen wir in die Sicherheit, in die Erlaubnis zu lieben, in das Gefühl von fuck it? Also, ich formuliere es noch salopper. Wie können wir einen Puff kreieren in der Mitte der Gesellschaft? Und du verstehst, ne, worauf ich hinaus möchte, weil es ist wirklich in mir ein großes Anliegen.
Ja. Ich würde sagen, es gibt zwei Wege. Der eine Weg tut weh und pusht dich und der andere Weg tut weh und zieht dich. Der Weg, der weh tut und pusht, ist, hör auf zu benutzen, dass dein Nervensystem bereit ist, dich taub zu machen. Sei nicht taub. Denn wenn du nicht mehr taub bist, dann quillt deine maßlose Verzweiflung und deine maßlose Frustration nach oben. Und das wird dich so sehr quälen, dass du innerhalb von 24 Stunden freiwillig sehr, sehr wach sein wirst. Das heißt, wenn wir an die Masse an unterdrücktem Schmerz, unterdrücktem Verrat, unterdrücktem Trauma, wenn wir da rankommen, dann bewegen wir uns. Ganz klar. Gar keine andere Wahl. Natürlich. Ich habe Ziele für die Rente, ich habe Ziele fürs Wochenende. Diese überhaupt, weißt du, Anastasia, niemand in keiner Währung der Welt wird dir jemals so viel Geld geben können, dass er aufwiegen kann, dass du diese Stunde deines Lebens, die du freiwillig wählst, mit mir zu verbringen, dass du die tatsächlich hättest verkaufen sollen. Nichts gibt dir diese Zeit zurück. Du schenkst mir oder deinem Podcast oder wem auch immer oder du deiner Seele, ich habe keine Ahnung für wen und was du das tust, du schenkst dir etwas, das wir in keiner Währung der Welt jemals ermessen können in seinem Wert. Es ist bedingungslos. In jedem Moment vibriert die gesamte Unendlichkeit an Größe, an Schönheit, an Glitzern in deinem Erleben. Und das über eine Woche, über zwei Jahre, über ein Jahrzehnt, über ein ganzes Leben, 9 to 5. in einem Büro zu versitzen, um sich am Wochenende oder danach, wenn man dann 60 ist oder im Urlaub ein bisschen Leben leisten zu können, das kann nur auf einer dicken Zementdecke im Nervensystem überhaupt existieren. Brich durch diesen Zement. Brich durch diesen Zement. Wie du das tust, ist relativ egal. Aber brich durch diesen Zement. Das ist der Weg über den Schmerz, der dich auch anschließt an, ich weiß, in welche Richtung es für mich geht, weil es geht maximal schnell, maximal weit weg vom Schmerz. Das heißt, du machst es einfach nur 180 Grad anders, als du gelernt hast. Weswegen zum Beispiel in meiner Lebendigkeitsarbeit, sicherlich auch in deiner Arbeit, ein Motto ist im Endeffekt, mach einfach alles genau anders, als du es gelernt hast. Mach es einfach exakt genau anders, denn man hat dich exakt genau von dem abgelenkt, worum es geht. Wenn du also aufhörst, den Tabus und den Konditionierungen deiner Kindheit zu gehorchen, dann gehst du 180 Grad, also weg von dem Erlaubten, wofür du belohnt und geliebt wurdest und landest damit maximal schnell in deiner Freiheit. Das ist super simpel. Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Und das andere ist, jetzt komme ich mir gerade, während ich darüber spreche, zum ersten Mal in meinem Leben privilegiert vor, weil ich beide Wege zur Verfügung hatte in meiner Reise. Woo! Also ich hatte ja diese Verzweiflung, das habe ich ja schon gesagt. Und der andere Weg ist, wirf diese Bombe der Ekstase zurück in dein Leben. Reiß die Ekstase zurück als Referenzerfahrung. Und Ekstase ist nicht, ich muss jetzt den ganzen Tag Spaß haben, aber wenn beispielsweise tanzen oder wenn durch die Natur laufen oder wenn Sex oder wenn Orgasmen oder wenn, weiß ich nicht, von mir aus Rosenschaumbäder, ich habe keine Ahnung, wenn es Dinge gibt, wenn es Räume gibt oder Sterbebegleitung oder Geburtsbegleitung oder Kindergebären oder was auch immer, aber wenn es Räume gibt, die so extrem außerhalb dessen sind, was wir in dieser Kultur als nützlich, als Leistungsgesellschaft und so weiter absegnen. Wenn du diese entgrenzenden, entufernden, ausufernden Räume unserer menschlichen Seele, wenn du die irgendwie aufsuchen kannst, geh dorthin und lass dich dort entgrenzt und aufgelöst werden und komm anders zusammengesetzt und weniger zusammengesetzt, vor allem zurück, als du dort reingegangen bist. Ekstase schmilzt dein Funktionieren ein. Und Ekstase schmilzt vor allem ein, bereit zu sein, zu funktionieren. Mit jeder Stippvisite in der Ekstase, mit jedem Orgasmus, der sich wirklich ausdehnen darf, mit jedem Jubelschrei, der wirklich gehört werden darf, mit jedem Baum, den du wirklich umarmst, mit jedem Atemzug sogar, den du wirklich machst, ist spült eine Welle von Realität sich zurück in dein Nervensystem. Und du bist weniger und weniger fähig, zurück in diesen 9-to-5-Job zu gehen, wenn du nicht wirklich für ihn gemacht bist. Und ganz viele 9-to-5-Jobs mögen perfekt sein, aber dann darüber müssen wir nicht reden. Wir reden hier über das, wo unsere Kultur uns Dinge aufdrückt mit unserer Lebenszeit, die uns nicht entsprechen. Und was ist, ist dir natürlich klar. Es ist jedem Menschen innerlich klar. Also so oder so ist, wenn wir am Straßenrand stehen und die Menschen sehen, und also erstmal, wir tun mal so, wir sind da draußen, die sind da drin. So ist es natürlich auch nicht. Aber wenn wir jetzt mal einfach diese Frage haben und sie jetzt einfach mal so gelten lassen, weil es an der Stelle ja um ganz andere interessante Punkte von der Frage geht, ist die Frage nicht, was kann jemand von außen machen, sondern eher, was wünschen wir diesem Leben? Und diesem Leben wünschen wir natürlich letzten Endes, dass dieser innere Raum aus Führung wieder anspringt. Und der springt entweder an durch die Führung durch Verzweiflung oder die Führung durch Ekstase.
Weißt du, ich gelte ja oft als arrogant, wenn ich genau solche Fragen stelle mit, wir beobachten jetzt und bla bla bla. Und ich kann dir nur erzählen und ich habe damit inzwischen kein Problem zu erzählen. Ich habe selber so viele Käfige, in denen ich innerlich noch sitze, zum Beispiel einer der Käfige in der spirituellen Szene ist, wir sind die Erleuchteten und die anderen nicht. Das ist so ein heftiger Käfig, der uns so alle einsperrt, nur weil du 3 Familienaufstellungen gemacht hast und mit Elon oder Anastasia gearbeitet hast und oder weißt du, Psychedelika genommen hast, bist du noch nicht erleuchtet, bist du noch nicht viel weiter, weil, und das ist ein super wichtiger Punkt, wir hängen alle in diesem Sumpf miteinander drin. Auch wenn ganz viele von uns denken oder hoffen, also ich bin ja systemkritisch, also ich bin ja schon draußen und so. Das ist natürlich Quatsch. Weil wir hängen ja alle zusammen in dieser Suppe, ja. Und wenn dein Nachbar leidet, dann leidest du verdammt nochmal mit, weil eure Wände miteinander verbunden sind. Und darüber müssen wir reden und dieses Fühlen darüber, ey, ich bin mit meinem Nachbarn, ich denke gerade an meinen Nachbarn, der so leidet. Ich bin mit dem verbunden. Und wenn der leidet, leide ich auch, weil wir uns dann eine Nachbarschaft teilen. Und das ist vielen nicht klar. Und deswegen müssen wir wieder raus aus diesem, also wir sind ja da und die sind ja da, sondern wir hängen hier alle zusammen in der Scheiße. Ja, und wir müssen jetzt alle gemeinsam in die Lebendigkeit kommen. Und in die Wahrhaftigkeit und in die Essenz. Und jetzt Schluss mit diesem Gedöns. Ja. Wer ist aufgewacht und wer ist nicht und so. Deswegen, also ich weiß, dass ich diese Anteile auch in mir habe von, dass ich die Welt gecheckt habe. Aber je näher ich an die 40 komme, desto mehr
bin ich. Ah, hört. Wie alt bist du denn?
Und desto mehr begreife ich einfach, wie wenig ich weiß, weißt du, und wie sehr wir alle in diesem Menschsein einfach miteinander verbunden auch sind. Und das berührt mich auch total. Und deswegen, ja, das öffnet auch mein Herz, weißt du. Und ja, genau. Ja, so wie bin ich jetzt aufgekommen? Mit den Käfigen.
Es ist ein schmaler Grat, weil gleichzeitig, ich glaube, die energetische Ausdehnung, die Ausdehnung unserer Lebendigkeit hat immer den Fußabdruck von Demut. Es ist nicht, oh, ich habe es gecheckt und dadurch komme ich weiter. Und gleichzeitig finde ich das total erfrischend, wenn du quasi mir Fragen stellst oder wenn du über dich sprichst oder sowas wie so, ey, ich habe es gecheckt, weil irgendwie, weißt du, ich erlebe dich als ein Role Model. Ich erlebe dich als ein Vorbild. Ich erlebe dich als wahnsinnig kraftvoll und mutig. Also da will ich auch wie so, ey, nee, Moment mal, Anastasia, lass mal dein Licht da bei deinem Glitzer. Denn da ist nicht nur Materie, die bereit ist, irgendwann anzufangen zu glitzern, weil du da lange noch hingestrahlt hast, sondern da liegt auch ganz viel Glitzern, was einfach wirklich leuchten möchte. Also da gibt es auch was, wo ich denke, ich will jetzt nicht meine Zeit damit verschwenden, an deiner Frage rumzukritteln und sagen, also Anastasia hat aber sicherlich auch ihre Baustellen. So, bitte, das ist überhaupt nicht der Punkt der Frage. Der Punkt der Frage ist, wie können wir in einer Modellfrage mir, Ilan oder wem auch immer oder Hannelore oder Peter oder wem auch immer so assistieren, maximal schnell, maximal lebendig zu werden. Das ist der Punkt der Frage. Also warum muss ich mich damit aufhalten, ob du jetzt eine eingebildete Bitch bist oder nicht? Und das ist dieses, also unsere Arroganz bildet auch, Arroganz ist keine Lösung, aber Arroganz ist ein unbewusster und ungeschickter Versuch, etwas nachzuholen, was wir uns falsch abklemmen in dieser Kultur. Und das ist unser Leuchten zu sehen. Und in unserem Leuchten zu leuchten. Und speziell als Frauen, sorry, Frauen sollten mehr prahlen. Frauen sollten mehr leuchten. Frauen sollten mehr sagen, yes, bam, das kann ich alles gut. Und ja, an vielen Stellen glaube ich, ich habe was gecheckt. Und ganz ehrlich, Anastasia, es fällt mir auch ganz leicht nachzuvollziehen, dass du so viel mehr gecheckt hast. Beispielsweise, wenn es darum geht, wie joggt man, wie verkörpert man Joggen, ist für mich völlig klar. Ich kann joggen, du kannst nicht joggen. Ich werde von dir lernen, wie man joggt. Als komplexe, vollständige Verkörperung, die durch ein ganzes Nervensystem durchfließt, weil dein Joggen an die Essenz angebunden ist, wohingegen mein Joggen gebrochen ist durch das, wie hält Ilan ihren Brustkorb dabei, wie will Ilan sich anstrengen, wie ist Ilans Beinachse gewachsen. Verstehst du? Für mich ist ganz deutlich, in Bezug auf Blueprint oder Essenz von Tätigkeiten, bin ich deine Schülerin, und in Bezug auf sich einspüren und Dinge verkörpert passieren lassen durch, wie auch immer man das nennen würde, Spiegelneuronen oder so, von Tätigkeiten, die du eben nicht machen kannst und aber genauso eigentlich innerlich mitvibrierst, wie jemand, die es macht, bin ich auch deine Schülerin. Also da würde ich auch gar nicht wollen, dass du jetzt plötzlich mir nur dir eine Liste vorstellst, was du alles nicht kannst. Das finde ich so völlig langweilig. Ich will viel mehr da mit dir staunen. Und ich glaube, du willst auch viel mehr mit mir staunen über die Besonderheiten, die ich entwickelt habe, dadurch, wo ich halt meine Einschränkungen oder meine Herausforderungen habe. Also insofern, ich möchte auch ein Plädoyer für Arroganz halten, weil die Energie von Arroganz etwas in der Welt glitzern lassen kann. Und wenn wir die Energie von Arroganz ohne Risiko, ohne Argwohn verkörpern, dann widerspricht sie nicht im Kern dem, dass wir demütige, dankbare Schülerinnen von Leben sind. Und dann tatsächlich, dann entweder erwacht die Welt als die Welt oder niemand. Aber dann ist dieser ganze Grabenkampf, also ich meditiere und mein Nachbar nicht, deswegen ist er Alkoholiker. Das ist absolut uninteressant. Total. Ja.
Ja, danke dir für deine Worte. Ich bin einfach gern auch teilweise gern arrogant. Also.
Yes! Aber sag das nochmal und mach danach eine Pause, sodass wir dich feiern können. Ich auch, Anastasia, auch.
Dann wird das bestimmt irgendjemand posten und sagen.
Ich wollte gerade sagen, das wird. Genau, wir kriegen beide die Hälfte des Shitstorms, weil wir hier nebeneinander sitzen. Daraus macht jemand so ein Instagram-Reel, so einen ganz kurzen Clip. Da kommen dann all die Kommentare darunter. Und wir so, hi guys. Okay, ich habe dich unterbrochen.
Ich habe gerade überlegt, oder würde dir gerne die nächste Frage stellen. Wenn die Menschen beginnen im Kollektiv, was ja jetzt schon begonnen hat, und es wird ja noch mehr kommen, zusammenzubrechen. Weil Erwachen bedeutet zusammenbrechen. Wie können wir den Kollaps kontrolliert bewältigen? Weil wenn alle zusammenbrechen, bricht hier das ganze System zusammen. Finde ich an sich nicht schlecht. Ich finde das an sich gut. Weil dann können wir endlich aufbauen, die sogenannte neue Welt. Und gleichzeitig frage ich mich, ob wir die Sprengung nicht kontrollierter durchführen können. Gerade, sag ich mal, du und ich und viele Menschen, die auch in diesem Bereich arbeiten oder die auch fühlen, fuck, ich explodiere bald. Wie kann ich diese Explosion kontrollierter durchführen?
Ja, wir können diese Explosion kontrollierter durchführen, aber in der paradoxen Weise, dass wir selber resilienter werden in Räumen aus Kontrollverlust. Das ist zum einen Ekstase und zum anderen ganz einfach klassisch Traumaheilung. Das heißt, jeder Mensch, ob mit Familienaufstellung, mit Traumasession, mit Release, Bodywork, Atemreise, völlig egal was, jeder Mensch, der ein kleines oder ein großes Trauma in seinem Leben heilt, geht im Kleinen durch den im Trauma eingespeicherten Tod hindurch. Und das ist Kontrollverlust. Das ist Hingabe. Und wenn wir das erleben, dass wir das überleben können und überleben können, überleben können, und das haben du und ich zum Beispiel, aber auch viele andere natürlich hundertfach und tausendfach erlebt, dieses, oh Gott, der Prozess, dieses Monster, das schaffe ich nicht. Es ist zu groß, dieser Prozess ist zu groß, ich kann das nicht. Die Welt bricht zusammen, mein Leben bricht zusammen, meine Identität bricht zusammen, ich will tot sein. Und immer wieder zu erleben, das sind die geweckten Hunde in meinem Mind, die kläffen und bellen und Panik haben. Aber das ist nicht die Realität. Die Realität ist einfach, hier passiert ein Prozess und hier passiert eine Veränderung, die mir Angst macht. Und wenn ich das wieder und wieder erlebe, dann erlebe ich, dass ich in der Hingabe meine eigentliche Kraft finde. Dann erlebe ich, dass der Kontrollverlust mich besser trägt als meine falsche Kontrolle. Und wenn ich das verkörpere als zelluläre Erfahrung, wieder und wieder, als Referenzerfahrung in meinem Nervensystem, dann paradoxerweise wird die kollektive Art von Zusammenbrechen, Schrägstrich Erwachen, dann wird die auch kontrollierter ablaufen, weil mehr Nervensysteme drum rumlaufen, die sagen, ich habe das schon tausendmal durch. Das kommt uns jetzt vor wie der Riesenzusammenbruch, wie der Riesenarmageddon, und das ist einfach eine Projektion im Mind, weil du Schiss hast vor der Veränderung. Du machst jetzt einfach den nächsten Atemzug. Du atmest einfach weiter. Hör meine Worte, öffne die Augen, schau dich um. Hier ist das Hier und Jetzt. Ich schau dir in die Augen, ich bin volle Kanne da. Wir atmen gemeinsam, wirst du wohl weiteratmen. Das ist, wie man da durchgeht. Es ist dieses Nein, kein Drama, kein Freakout, kein Oh Gott, das ist mir alles zu viel, kein Oh Gott, ich hätte es mir anders vorgestellt. Ja, ich habe es mir auch anders vorgestellt. Haben wir jetzt alle verstanden? Wir gehen da jetzt gemeinsam durch. Diese Art von Nüchternheit im Sterben, Nüchternheit in der Wiedergeburt, das ist, was wir brauchen. Und in dem Sinne, weißt du, ganz kurze Fußnote, ganz kurze Anekdote, weil die gerade einfach gut passt. Wenn du mich diese Frage stellst und ich jetzt nicht so ausführlich antworte, wie ich es gerade schon angesetzt habe, dann würde ich es einfach nur auf den Punkt bringen, was können wir tun, um diesen Zusammenbruch und dieses kollektive Erwachen, um es jetzt mal einfach wieder als Wort so modellhaft reinzuwerfen, kontrollierter ablaufen zu lassen, wir brauchen eine Kultur, die aufhört, vor dem Tod wegzurennen. Punkt. Das ist das einzige Ding. Das ist das einzige, was uns an dieser Stelle auf die Füße fällt. Unser Freakout mit unserer Sterblichkeit, unser Freakout mit unserem Kontrollverlust, der uns nur deshalb etwas ausmacht, weil wir denken, bei Kontrollverlust stirbt man. Du musst quasi lernen, ohne Kontrolle oder mit weniger und weniger Kontrolle zu leben. Und das bedeutet, einfach Schichten von Angst aufzulösen. Und das wiederum bedeutet einfach im Endeffekt nur, tiefer körperlich zu werden, dich mehr zu spüren. Und wir haben, weißt du, ich bin so dankbar, dass du über diesen Aspekt redest von, ach ja, übrigens, Erwachen ist Zusammenbruch, weil ich habe es von einem Mentor mal gehört, der sagte, wir laufen rum und zitieren Buddha, als sei Buddha besessen gewesen von Erleuchtung. Buddha war nicht besessen von der Erleuchtung. Buddha war besessen vom Tod. Der Tod hat Buddha existiert, interessiert. Das ist, was ihn bewegt hat. Das ist, was ihn zutiefst bewegt hat. Also wie ist es, wenn wir uns dem Zusammenbruch anvertrauen? Wie ist es, wenn wir den Zusammenbruch kultivieren? Tatsächlich gibt es absolut nichts, was wir an einer erwachten oder wacheren oder lebendigeren Welt bauen müssten. Wir müssen nur erlauben, dass die alte Welt zusammenbrechen darf. Mit anderen Worten, eine sterbefreundliche, eine dysfunktional freundliche, eine scheiterfreundliche, eine im Mindesten mal fehlerfreundliche, versagensfreundliche Kultur. Das ist das, was wir einander schulden. Übrigens ist es auch das, was wir uns selber schulden, aber das interessiert ja meistens niemanden, dass man zu sich selber netter sein könnte, zumindest mir geht es so, aber das ist, was wir einander schulden. Einander im Arm zu halten, wo wir versagen, weil wir versagen. Versagen zu können, ohne in Panik zu geraten. Sterben zu können, ohne in Panik zu geraten. Sich aufzulösen, ohne in Panik zu geraten. Das sind die Tugenden, die wir brauchen in diesem Übergang. Niemand braucht eine Welt, in der wir noch mehr Mauern bauen, noch mehr Ideen in die Welt setzen. Im Sinne von die Welt materiell umbauen wollen. Das ist viel zu anstrengend gedacht. Dieses Aufbrechen, Aufschimmern von Erwachen oder Bewusstsein oder wie auch immer. Das ist ein Abschmelzen der Panzer. Es ist kein Hinzufügen zu dem Alten.
Meinst du die gute Zukunft, so, du weißt, ich bin ein bisschen pathetisch, hast du ja schon gemerkt. Meinst du, die gute Zukunft liegt daran, die Einfachheit zu akzeptieren und zu üben? Das Weglassen von?
Ja. Ich könnte sagen, ja. Dass, es ist wie ja und nein. Ja, wir sollten uns darauf konzentrieren, um diesen Weg, um diesen Prozess gebacken zu kriegen, sollten wir uns darauf konzentrieren, die Einfachheit zu akzeptieren und zu wertschätzen. Ja. Aber wenn wir das machen, werden wir ganz woanders landen als in der Einfachheit. Wir werden in der schäumenden, prickelnden, ekstatischen Überfülle landen. Das heißt, es ist ein bisschen tricky, weil es ist ein bisschen wie so, okay, naja gut, dann habe ich halt keine Party mehr. Ja, richte dich darauf ein, keine Party mehr zu haben. Aber ich garantiere dir, wenn du diese Partys weglässt, die du aktuell als Party definierst, dann fängt eine Party an, die nicht mehr aufhört und auch von der du auch nicht mehr gehen willst. Also ja. Es ist wie ja und nein. Es ist genauso wie sich an die Demut oder an die Demütigung zu klammern. Ja, klammer dich an die Demütigung. Dein Leben hat vor allem Lust nachzuholen, zu sagen, jo, da hast du es nicht drauf, da hast du es nicht drauf und da hast du es nicht drauf. Aber wenn du dich daran festklammerst, dann wirst du über dich selbst hinausgehoben in einer Weite, in einer Ausdehnung, die du dir nie zugetraut hättest. Also es ist immer diese paradoxe Bewegung. Geh in die Kleinheit, geh in die Demütigung, geh in den Tod und du bekommst ein Leben geschenkt, du bekommst eine Fülle geschenkt, du bekommst eine Party geschenkt, die so viel aufregender ist als alle Drogen der Welt.
Hast du schon Erfahrung eigentlich mit Psychedelika gemacht?
Ich habe, jetzt muss ich gerade zählen, ich habe dreimal Psychedelika genommen. Es ging jedes Mal um Pilze. Ich hatte halb therapeutische und halb einfach so wie neugierige Motivation dafür. Also ich war einfach neugierig, okay, ich gehe mit dem und dem Thema rein, mit dem ich nicht weiterkomme, mal gucken. Und habe jedes Mal erlebt, also ich habe verschiedene Dosierungen genommen. Zweimal, glaube ich, einen richtigen Trip und einmal einen halben, wo es irgendwie so darum ging, mich ranzutasten. Und ich habe jedes Mal erlebt, so, ja, es funktioniert. Also es öffnet quasi die Kanäle. Und obwohl es interessant war, habe ich jedes Mal wie am stärksten als Echo gespürt, das stärkste Psychedelikum ist mein Körper. Oder das stärkste Psychedelikum ist die Nüchternheit. Also es ist wie, wenn mir diese Pilze und diese Psychedelika eigentlich die Tür geöffnet haben, durch sie durchzuspazieren, statt in sie reinzuspazieren, um sie zu nutzen. Und das finde ich super spannend. Dieser Aspekt von, wie kann etwas so zuverlässig Bewusstsein öffnen, so zuverlässig auch irgendwie Interessantes nach oben bringen und so weiter und gleichzeitig noch viel zuverlässiger sagen, ach ja, wenn wir noch eine Sache sagen dürfen, ach ja, wenn wir es in einem Satz zusammenfassen, eventuell ist es den äußeren Aufwand nicht wert und du findest das alles noch zusammengesetzter und organischer in dir selbst. Das ist für mich das große Echo dessen. So dass ich zurzeit ich fühle mich zurzeit nicht dahin gezogen, auch wenn ich wüsste, was ich in Bewegung setzen muss, um so eine Erfahrung nochmal zu machen. Und ich möchte noch ganz kurz auf einen Punkt im Zusammenhang mit Psychedelika zu sprechen kommen. Ich glaube tatsächlich, dass Psychedelika dann schwierig sein können, wenn sie eben in uns einbauen, ich brauche diese Hilfe für XYZ. Ja. Also ich merke, wenn ich jetzt nicht so stark dieses Echo hätte, dann hätte ich vielleicht das gegenteilige Echo von, oh, okay, ich muss zu diesen Pilzen, um irgendwie an meine Seele oder an meine Kindheit zu kommen. Und dann glaube ich, ist es tatsächlich ein Preis, den man zahlt. Weil man dann tatsächlich in einer subtilen Form wiederum mental sich kleiner macht, als man ist. Und letzten Endes kennen Pilze oder Drogen, also die Drogen, die es sich vielleicht lohnt zu nehmen an diesen Stellen, kennen dich einfach besser, als du dich kennst. Sie trauen dir einfach mehr zu, als du dir bisher zugetraut hast. Das heißt, die stellen dich dir vor, statt sich selbst vorzustellen oder sich miteinander so bekannt zu machen. Also ich glaube tatsächlich, es gibt wie in intelligenten Drogen gibt es eine eingebaute Intelligenz. Lass mich dir vor allem zeigen, dass du mich nicht brauchst. Und das ist für mich der Aspekt dessen.
Und so oder so oder so, die Arbeit bleibt am Ende im Körper.
Ja.
Nur weil du die Dinge verstanden hast, auf der spirituellen Ebene, durch Meditation oder durch Pilze oder durch irgendwas, die Arbeit bleibt. Definitiv. Also, und die Freiheit braucht die nüchterne Arbeit. Definitiv. Also die Erfahrung habe ich gemacht, weil ich bin ein großer Pilzfan, mit der Erkenntnis, die Arbeit bleibt. Die Arbeit bleibt.
Spannend. Danke, dass du das teilst. Super, super spannendes Thema, über das ich im deutschsprachigen Raum auch gar nicht, also wo ich nicht erlebe, dass genug darüber gesprochen wird, gemessen an dem, wie viele Durchbrüche und wie viel Heilung dadurch auch einfach möglich ist und erlebt wird. Und auch einfach, wenn wir jetzt mal ganz einfach von Wissenschaft ausgehen, es wird ja längst wissenschaftlich extrem ernst genommen. Und das finde ich super total wichtig und nur begrüßenswert. Und vor dem Hintergrund ist unser Sprechen darüber, wie sind wir als Otto-Normalverbraucher auf der Straße mit diesen Erfahrungen, finde ich ganz, ganz, ganz wesentlich, weil wir an dieser Stelle, glaube ich, eine viel zu suizidale, depressive, süchtige Gesellschaft und so weiter haben, als dass wir es uns leisten können, so kraftvolle, potenzielle Medizin-Tools mit einer Wand aus Tabu, ich würde nie Drogen nehmen, darum geht's nicht, darum geht's einfach wirklich nicht, darum geht es einfach wirklich nicht. Und an dieser Stelle jede Berührungsangst auf der mentalen oder konditionierten Ebene zu nehmen, um zumindest vorzustoßen zu dem Punkt, ist es für dich gerade richtig oder nicht? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das wünsche ich jedem Menschen.
Ja, es geht viel mehr um Portal. Also du gehst in ein Portal, du guckst rein, du siehst und dann kommst du ja zurück. Ja. Im besten Falle. Und ab dem Moment merkst du dann, ich habe jetzt was gesehen und das lebe ich ja gar nicht. Aber es wäre möglich, weil ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, wer ich bin. Ich habe die Farbe gesehen meiner Seele. Ich habe gesehen, was ich kann. Aber mein Leben zeigt es noch nicht. Und dann begebe ich mich auf den Weg. Und dann beginnt die Öffnung. Und dann beginnt die Heilung. Und so begreife ich das. Und das ersetzt einfach so viele Jahre Therapie.
Ja.
So viele Jahre. Und natürlich die Körperarbeit, das, was du ja ganz viel machst, die wird für immer bleiben auf diesem Planeten für inkarnierte Seelen. Das, also und diese das ist, Sicherheit.
Ich wusste vorhin nicht, dass du mit Pilzen diese Intimität hast und finde es so schön, dass du es reinbringst. Denn vorhin, als ich diese Tools aufgezählt hatte für Ekstase als das, was sich auf den Weg bringt, hätte ich fast Pilze und Drogen mit reingegeben und wollte da aber dieses Fass nicht aufmachen, weil es hätte auch sein können, dass du sagst, oh Gott, nein, 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 was ist denn das hier für ein Podcast? Also halbe Werbung für den Puff geht ja noch an, aber das jetzt sprengt den Rahmen, meine Liebe. Keine Ahnung, aber jedenfalls, ich würde das gern hinzufügen. Pilze, Drogen in einem guten Setting, und das wissen alle rauf und runter, dass das Setting ebenso wichtig ist wie das, was du machst und ob es wirklich zu dir passt. Aber wenn es zu dir passt, das Setting passt, der Stoff passt, die Dosis passt, wenn das alles passt, dann kann das die Bombe der Referenzerfahrung von Ekstase sein, die dich nie wieder loslassen wird und die dich nie wieder falsch einschlafen lassen wird. Sie wird dich gut schlafen lassen, aber sie wird dich auf den Weg bringen. Denn es ist wie, du kannst es nicht mehr nicht gesehen haben. Du kannst nicht zurückkommen, als sei nichts gewesen. Und wenn das passiert ist, dann ist auf eine Art der größte, dann ist der Löwenzahn durch den Asphalt gebrochen. Der Rest ist wachsen, aber der Löwenzahn ist durch den Asphalt gebrochen. Wenn das passiert, und dann passiert das eben mit einer vorübergehenden Krücke wie einer äußeren Substanz. Das ist völlig okay. Aber dieser Aspekt, den wünsche ich so sehr. Ich wünsche nicht die Drogenerfahrung Menschen, sondern ich wünsche das Durchbruchmoment Menschen. Und wenn Pilze die Großzügigkeit haben zu sagen, jo, wir machen das für dich, den Durchbruch, weil du da ein bisschen zu verpanzert bist, dann ist das großartig.
Weißt du, ich glaube, der Begriff Drogen, der passt für mich da so gar nicht. Hm. Weil für mich sind Drogen Betäubung. Ja. Und etwas, was mich benebelt, also Alkohol, das ist für mich eine Droge. Oder Ecstasy auch, ja, das benebelt. Aber Pilze ist Natur. Und das ist wie ein, das ist wie Rohkakao. Wenn du zu viel trinkst, dann kannst du auch die ganze Nacht nicht schlafen, ganz ehrlich. Also kannst du auch als Partydroge nehmen, übrigens. Ja, dann gehst du gut gelaunt auf die Party, das sage ich dir, habe ich auch schon mal gemacht. Und Pilz ist Natur und die Natur hat uns Tools gegeben. Und wenn wir klug sind und unser Gehirn endlich positiv aktivieren und dafür nutzen, sagen, ich bin in einem sicheren Setting, fühle mich gut, ich habe mich gut vorbereitet, mein Körper ist vorbereitet, mein Kopf. Und jetzt gehe ich mit meinem Geist rein. Du wirst nach 4 Stunden als jemand anders aufwachen. Das ist so. Und ich mache Werbung dafür, weil ich einfach weiß, wir kommen gesellschaftlich immer mehr an einen Punkt, wo wir gegen eine Glasdecke stoßen. Und wir fühlen das, da geht noch was. Wir sehen das, ja, aber wir kommen da nicht hin. Energetisch. Und
ja.
Das hilft, diese Glasdecke ganz sanft, aber doch gewaltsam durchzustoßen. Und ich habe das angefangen zu erzählen, weil es mir sehr geholfen hat. Und ich werde das auf jeden Fall auch in meine Arbeit einbeziehen, weil das wichtig ist. Und ich erzähle das auch öffentlich, ist mir auch egal. Wenn jemand sagt, Anastasia ist eine Spinnerin, das denken die sowieso schon seit Jahren. Also ist mir das auch egal. Und deswegen, wir brauchen Lösungen. Ja. Wir brauchen die Lebendigkeit und die Wildheit. Und ja, ich bekomme auch die ganze Zeit Gänsehaut, wenn ich mit dir rede, Ilan. Ja. Also das ist ganz, ganz schön und so ehrlich. Also danke ich dir jetzt schon sehr dafür.
Mit dir. Ja, ich mag noch einfach ganz zum Abschluss noch mit 2, 3 Worten reinspringen zu dem, was du gerade gesagt hast. Wenn du sagst, da passt für dich der Begriff Drogen nicht, das finde ich so schön, dass wir da sprachlich aufmerksamer werden, dass ich da sprachlich aufmerksamer werden kann. Denn es ist wie, Drogen verzerren die Realität. Und so sehr es blumig und überraschend eingepackt sein kann, Psychedelika enthüllen die Realität. Du bist in der Realität ein ausgebreitetes energetisches Glitzerwesen. Du bist nicht dieser mickrige kleine Loser. Das heißt, da gibt es etwas von, was stellt dir die Realität vor in aller nüchterner Ekstase und was verzerrt die Realität, weil du sie nicht aushältst. Insofern geht es tatsächlich in 2 verschiedene Richtungen. Und dieser andere Aspekt, der mir jetzt auch einfällt oder den du auch angedeutet hast, den ich nochmal unterstreichen mag, wir haben weder kollektiv noch individuell in den meisten Fällen das Privileg, jahrelang zur Therapie gehen zu können. Und wir haben auch nicht das Geld. Und an diesen Stellen ist es wirklich, kann es eben als diese Bombe von Ekstase, die einmal in so ein Feld von Leben reinfällt, kann es tatsächlich uns unschätzbare Schätze zurückholen. Und das sind diese Schätze an Zeit in einer Welt, der die Zeit davonläuft, global gesehen. Und eben auch einfach die für viele so knappe Ressource Geld, wo es auch super wichtig ist, dass wir in unserer gepamperten Welt, ich meine, ich wohne in Berlin, du wohnst in Hamburg, klingt beides sehr privilegiert, es ist, glaube ich, auch beides sehr privilegiert. Wir können uns Therapie leisten, wenn wir das wollen. Das ist ein verdammter Luxus und ich glaube, das ist auch super wichtig, dass wir uns das klar machen.
Aber weißt du, was noch ein Luxus ist? Das ist Zeit. Ja. Weil ich war ein paar Jahre in Therapie. Und irgendwann saß ich da und hab gesagt, wie viel Male soll ich hier noch und nöcher meine eigene Geschichte aufarbeiten? Ich bin fertig mit meiner Geschichte. Und jetzt schreibe ich eine andere Geschichte. Und das war der Moment, wo die Therapie beendet war. Dieser Aspekt ist irgendwie wichtig, nochmal mit reinzunehmen. Manchmal muss man auch sagen, Therapie ist beendet. Punkt.
Ja.
Und wenn ich das selber sage, Punkt, dann ist die vorbei. Fertig. Und es gibt nicht diesen Moment von Heilung. Also ich habe es nicht erlebt, dass ich dachte, ich habe alles verarbeitet und das ist jetzt new me. Ja, das gab nicht diesen Moment von neue Anastasia. Ich bin immer noch am Entwickeln, immer noch am Entfalten. Und jeden Morgen denke ich, ich habe keinen Plan, wer ich bin. Kein Plan. Und trotzdem, ja, das ist das, was du vorhin auch gesagt hast, jeden Tag dieses, heute das Maximale an Lebendigkeit rausholen. Ja. Und das passiert nicht nach jahrelanger Therapie, auch die Lebenszeit. Und ich habe irgendwann gedacht, Mann, wann beginnt denn endlich mein Leben? Wann beginne ich denn endlich, schön zu sein? Wann beginne ich denn endlich, mich zu mögen? Wann beginne ich denn endlich, zu glitzern? Ja, indem ich das einfach mache.
Ja,
ja, indem ich einfach sage, hallo, ich bin schön. Ja, in dem Moment sagen alle, ja, stimmt, du bist schön. Wer soll mir denn widersprechen? Mhm. Wer soll mir denn widersprechen? Und das ist die Power. Und das ist einfach, jetzt labere ich so, als wäre es mein Podcast. Sorry, aber das ist
einfach so. Es ist dein Podcast.
Ja, stimmt. Nein, aber es ist natürlich deine Bühne, aber es ist mir einfach so wichtig zu sagen, wir müssen nicht jahrelang strugglen. Müssen wir nicht. Also ja, let's go. Fertig.
Ja. Ja. Ich sehe gerade die Zeit und ich bin ja so ein bisschen zeitlich heute. Ich mag zum Abschluss, wenn das für dich in Ordnung ist, Anastasia, noch kurz reagieren auf das, was du gerade sagst, weil das so ein lebhaftes Bild für mich ist. Das hat mir so gut getan, als ich erfahren habe, und wahrscheinlich kennst du das, wie Adlerbabys fliegen lernen. Die können nicht fliegen. Und dann kommt der Tag, wo sie von ihren Eltern aus dem Nest gestoßen werden. Und ich meine, aus einem Adlernest gestoßen zu werden, ist echt ein Trip. Und sie fallen in die Tiefe und schreien fürchterlich, weil sie glauben, sie können es nicht schaffen und sie lernen nicht zu fliegen und dann gehen die Flügel auf. Es ist immer zu früh. Die Ekstase ist da und wir wollten und wollten sie, und sobald sie da ist, denken wir, nein, ich bin noch nicht so weit. Und dann ist es so wie, nein, Baby, ich habe auf dich gewartet mit offenen Armen. Seit ein paar Jahrzehnten. Schön, dass du da bist. Und das vielleicht auch noch, weißt du, egal wie sehr wir uns nach der Ekstase sehnen, sie sehnt sich noch mehr nach uns. Wir werden immer dahin gesogen. Wir werden immer verführt. Es ist eigentlich eine riesengroße Verführung in diese Richtung. Egal wie sehr wir das Gefühl haben, wir müssen nach vorne pushen, wir werden eigentlich gesogen von unserer eigenen Erinnerung an diesen eigenen Herzschlag. Oder diesen gemeinsamen Herzschlag. Es ist letzten Endes ein globaler Herzschlag.
Ilan, danke. Ich weiß, die Zeit ist knapp. Wir sind jetzt auch gut, glaube ich, durchgekommen. Und vielen, vielen, vielen Dank.
Danke für das Gespräch. Danke für den Raum, den du öffnest, Anastasia. Danke für deine Arbeit und für dein Sein. Super inspirierend. Danke dir.
Danke, Ilan.
Das war's auch schon mit dieser Folge. Bewerte sie am besten sofort mit 5 Sternen. Und teile sie mit deinen Freunden, deiner Community und natürlich deinen Ex-PartnerInnen. Die haben es auch verdient, gute Sachen zu hören. Bis nächste Woche Sonntag um 19.19 Uhr.